Das Warten hat ein Ende. Hier ist der zweite Teil von Gröner Bandit FKT. Viel Spaß beim Zuhören.
Und da sind wir wieder beim zweiten Teil Gröner Bandit FKT mit dem lieben Björn.
Den lauschigen Stimmen von dem Ingo.
Und dem und Jens. Ah, wir sind wieder perfekt unterwegs, ne? Jetzt lasse ich dich, Björn. Ich grüße euch drei.
Hallo.
Servus, grüßt euch.
Sind gespannt Servus. Auf das nächste, den nächsten Erfahrungsbericht. Wir waren, glaube ich, beim letzten Mal, als wir aufgehört haben, bei Tag 5 oder 6 angekommen, mitten in der schwedischen Wildnis an einem See. Den Namen habe ich leider vergessen. Und ich muss noch mal ein bisschen rekapitulierend sagen, wenn ich so die letzten knapp 2 Stunden, die wir hier zusammen verbracht haben, mir in die Ohren bringe, ich habe die Gänsehaut kaum runterbekommen. Also ihr habt mich echt mitgenommen in die schwedisch-norwegische Wildnis. Vielen Dank soweit.
So gleich.
Gerne.
Wir waren ja gerade an dem Punkt, dass ihr euch kurzfristig wiedergefunden hattet, richtig?
Ja.
Ja, genau. Das war in der größten Bergstation des schwedischen STF in Allesjaure, genau. Da haben wir die Nacht nochmal zusammen
Bild.
Verbracht. Und auch über Nacht. In einem 8-Bett-Zimmer.
Klingt so malerisch.
Ja, sehr romantisch. Mit 2 netten Damen. Wie hießen sie noch? Es wird immer
Ingrid
konfuser
und
nein, sie hießen nicht. Astrid und Julia hießen sie. So.
Ah ja, genau.
Die Ingrid habe ich jetzt nicht kennengelernt. Wer war das?
Das war die in der nächsten Hütte.
Ja.
Da warst du dann nicht mehr dabei, Ingo, ne?
Offensichtlich.
Da gibt's dann auch wieder eine Geschichte, ja.
Genau, also das war tatsächlich, glaube ich, der entscheidende Abend, weil ich an diesem Abend festgestellt habe, für mich ist es fast schon unmöglich, von Hütte zu gehen, ohne dass ich dafür eine halbe Stunde brauche für 50 Meter. Wir hatten ein nettes Gespräch mit den 2 jungen Damen aus unserem Zimmer, wussten das gar nicht, dass sie bei uns im Zimmer schlafen. Die waren aber sehr interessiert an unserer Geschichte. Und ich glaube, wir haben bestimmt 1,5 Stunden mit den beiden geplaudert. Und nachdem wir damit mal durch waren, habe ich da mit meiner Frau über Satellit kommuniziert oder versucht, weil die Leitung war unglaublich langsam. Es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert für 2-3 SMS-lange Mitteilungen. Wie schlau es denn jetzt wohl noch wäre, diesen Ride, den wir da laufen haben, jetzt irgendwie fortzuführen unter Schmerzen. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weiter zu laufen. Und ich glaube, Jens hat damit auch gerechnet, dass das so kommen wird. Und er hatte ja selber auch
schon Probleme. Das heißt, dein Schienbein, genauso wie das Knie, haben beide gesagt, ist nicht? Oder war eine Problematik stärker vorhanden?
Ja, also ich muss sagen, dass das Knie gar nicht mehr so das Hauptproblem war, sondern dass es eigentlich mehr links das Schienbein geworden ist, dass ich fast gar nicht mehr aufsetzen oder ja, das ganze Bein eigentlich gar nicht mehr aufsetzen konnte. Und ja, an dem Abend habe ich mir dann schon als Ziel gesetzt, wenn es morgen wann sind wir aufgestanden? Ich glaube um 5. Wir sind sehr, sehr früh ins Bett gegangen. Wenn es um 5 morgens nicht wirklich nachhaltig besser ist, dann macht das alles hier keinen Sinn. Und es war besser, aber nicht so, dass ich hätte laufen wollen. Und ja, dann standen wir draußen kurz nach 5 und ja, haben uns dann, glaube ich, relativ emotional voneinander verabschiedet. Das war schon ein Moment, den wir eigentlich schwer vermeiden wollten. Es ist schon das zweite Mal gewesen, dass wir uns verabschieden müssen. Und ich glaube, wir haben beide gewusst, das ist jetzt diesmal nicht der Ingo fährt ins Krankenhaus und irgendwann ist er wieder da. Wobei ich war mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube Jens schon. Und ja, ich glaube, wir waren da beide gerade in den Momenten ziemlich nah am Wasser gebaut. Das war schon, oder? Sehe ich das falsch?
Doch, absolut, weil es ist einfach keine normale Situation. Und wenn man so lange auf was hinarbeitet und so viel Energie und Herzblut da in so ein Projekt reinsteckt, dann tut es schon weh, wenn der Partner auf einmal wegfällt.
Jens, was hat dich denn dazu bewogen, weiterzumachen, wenn es in dem Moment ein anderer Knackpunkt war, jetzt hier zu sehen, es gibt wahrscheinlich keine Rückkehr zu zweit auf den Trail?
Das ist eine gute Frage. Also irgendwie die hat's mir die Trails auf den in Skandinavien haben's mir dann schon wirklich angetan. Irgendwie klar, dass ich wieder zurück nach Abisko wollte, war für mich außer Frage. Und irgendwie die nächste Strecke, wir haben sie ja im Vorfeld geplant. Ich wusste so mehr oder weniger im Kopf, was auf mich warten könnte. Und ich war da einfach neugierig drauf, was das sein wird. Klar war mir allerdings auch bewusst, dass ich die nächsten zwei Tage dann wirklich komplett allein auf mich gestellt werde und ich wusste ja auch nicht, wie es danach weitergeht. Deswegen war mir schon ein bisschen mulmig und aufgeregt zugleich, muss ich ehrlich sagen. Also es war schon nochmal ein anderes Gefühl.
Das heißt, was für eine Strecke lag dann vor dir in dem Moment?
Also in dem Moment war es gar nicht so viel, weil wir hatten ja die Strecken umgeändert und die haben wir schon sehr verkürzt gehabt. Einfach mit dem Hintergrund, dass wir sagen, wir machen ein bisschen weniger, aber Hauptsache wir kommen dann an. Und was haben wir damit geplant? Glaube ich so um die 30, 35 Kilometer, wenn überhaupt, für die nächsten Strecken. Dann immer wieder mit zwischendrin eine Berghütte und am Schluss sollte dann wieder eine größere, ja, ich sage jetzt so neben Ortschaft kann man das auch nicht nennen, aber da war halt wieder ein bisschen so touristisch eher was anzutreffen. Und das ist dann wieder der Lichtblick eben weiterzumachen.
Dann ja. Und Ingo, dich hat es dann wohin verschlagen, wenn ihr euch da, das muss ja für dich auch ein Ziel geben, wie geht's jetzt weiter?
Ja, für mich war das Ziel halt der Weg zurück. Also ich kannte die Strecke ja nun, ich meine, habe da jahrelang vor, man kann es wirklich fast sagen, ja, ich habe in zwei Kalenderjahren wirklich vor Satellitenbildern gesessen und mir die Strecke angeschaut. Ich wusste ziemlich genau, was da kommt und ich wusste auch, es ist der Kungsleden. Das Mädel in der Arzt oder in der Arztpraxis im Krankenhaus hatte gesagt, das ist die Autobahn Lapplands, ne? Und sie hatte nicht ganz Unrecht. Also der Kungsleden ist eigentlich schon ganz gut begangen, da sind viele Wanderer unterwegs. Das ist schon eine andere Geschichte als jetzt auf dem Nordkalottläden. Da sind Menschen dann doch eher selten. Da gibt es mehr Tiere als Menschen. Kungsläden ist, also da verloren zu gehen, würde ich jetzt mal ausschließen. Ja, das geht fast gar nicht. Und da keine Leute zu treffen in der Ferienzeit, ja, das sehe ich auch nicht. Also das wäre sicherlich machbar gewesen. Die Strecke war eigentlich erheblich kürzer als zurück nach Abisko, aber ich wusste, wohin führt mich das jetzt, ja? Also im blödesten Fall ist nach 20 Kilometern Schluss und dann sitze ich wieder in der Pampa. Und wenn es noch schlimmer wird, das war für mich das Worst-Case-Szenario, dann muss ich halt irgendeinen Notruf absetzen, weil dann muss der Heli mich abholen, ja? Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also mich irgendwie evakuieren lassen. Vom Kungsleden ist so das Höchstmaß an Peinlichkeit, das ich mir in dem Augenblick vorstellen konnte. Ich dachte mir, okay, also die Strecke vorwärts, die kenne ich vom Satellitenbild, von der Planung. Da ist dann aber auch nichts. Das heißt, ich muss den zweiten Tag ja dann auch noch machen. Und den Weg zurück, den habe ich ja nur gelaufen. Das waren jetzt knapp 50 Kilometer, also eigentlich sogar weiter. Aber ich wusste genau, was auf mich wartet. Und ich wusste, es geht auch kaum Höhenmeter rauf. Es geht eigentlich fast nur runter. Was die Sache schon mal ein bisschen einfacher macht. Und ich wusste auch, nach Kilometer 34 kommt die Abisko-Jaure-STF-Hütte. Das heißt also ungefähr die gleiche Distanz, die ich vorwärts gehabt hätte zur nächsten Hütte, hätte ich auch rückwärts gehabt. Also es gab ein Backup und das war auch genau das, was meine Frau mir dann in zahllosen Mailings auf dem Satellitenmessenger während meines Rückwegs dann mitgeteilt hat. Ich soll doch auf jeden Fall in dieser Hütte zwischen Stopp machen und da übernachten. Aber da war bei mir nichts zu holen. Ne? Also ich hatte mir morgens in den Kopf gesetzt, ich werde jetzt nach Abisko zurückkehren. Und da fährt um 10 vor 5 ein Bus nach Kiruna. Da gibt es ein Krankenhaus, da gibt es Ärzte, da gibt es alles, was man braucht. Und da will ich hin. Das ist mein Tagesziel und ich werde das jetzt erreichen, egal was passiert.
Und daran gab es nichts zu rütteln. Ganz kurz reingehen.
Egal.
Das bringt mir eine Frage, die mich jetzt nicht loslässt. Ihr habt in unserer ersten Folge quasi, also vor ein paar Tagen drüber gesprochen, wie eng euch das Projekt zusammengeschweißt hat und welche Verbindung das einfach auch als Menschen zwischen euch hervorgebracht hat. Jetzt sind wir an der Situation, dass du, Ingo, das große Projekt für dich beenden musst und Jens sagt, nee, ich bin noch so fasziniert von den Trails, ich versuche jetzt noch eine gewisse Strecke umzusetzen und geht alleine weiter in eine Richtung, die komplettes Neuland ist und weiß auf der anderen Seite aber, mein Kumpel, mein Gefährte, mein Ingo, der geht jetzt alleine wieder verletzt in eine andere Richtung zurück. Also Jens, war das nicht eine doppelte Belastung für dich? Also A, zu wissen, nicht zu wissen, wo gehe ich selber hin und auf der anderen Seite nicht zu wissen, kommt der überhaupt an, der liebe Ingo?
Ja, absolut. Also an den Kopf darf man jetzt in dem Moment gar nicht denken. Also ich glaube, ich bin da, ich weiß es selber nicht, ich war, glaube ich, so in einem Tunnel drin, gedanklich die ganze Zeit nur Karussell und Gedanken hier, Gedanken da. Es war ja keine schöne Situation. Aber ja, wenn man so viel läuft und eigentlich nichts anderes tut, als sich vorwärts zu bewegen, dann lässt es einen auch zum Glück ganz viel vergessen. Das konnte ich aber definitiv auch nicht. Das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, es war wirklich eine Belastung schlechthin. Und ich weiß es heute noch nicht, wie ich es bewältigt habe. Irgendwas ist auf jeden Fall von mir da oben geblieben. Das kann ich mal vorweg auch sagen.
Ist das positiv oder negativ?
Ich glaube, das ist positiv. Wenn ich das jetzt zurückreflektiere, habe ich ganz viel Ballast und ganz viele Fragen, die ich im Vorfeld nicht wusste, zu beantworten, kann ich sie jetzt irgendwie klar und deutlich beantworten. Also ich würde auf jeden Fall sagen, was Gutes. Also man muss da oben einfach ganz schnell den Problemen, denen begegnet, muss man entgegentreten und eine Lösung finden. Ansonsten kommt man da oben nicht weiter. Man muss einfach schnell umswitchen, man muss schnell dazulernen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ein Sportler haben muss. Und da habe ich einfach ganz viel dazugelernt, ganz, ganz schnell.
Ingo, wie?
Also ich glaube, wir sind beide auch, so unterschiedlich wir auch in der Ausprägung sind, beide schon solo-affin, möchte ich das mal nennen. Also ich meine, mein ganzes Training, bis auf die, ich glaube, wir sind dreimal unterwegs gewesen zusammen, Jens, oder? Oder viermal, wenn man die zwei Tage zusammenzählt, plus noch zwei Läufe. Alle anderen Trainingseinheiten, ich glaube, es waren um die 3000 Kilometer vorher, bin ich halt alleine gelaufen. Ich laufe nie mit irgendjemand, ne? Und so viel ich weiß, läufst du den größten Teil deiner Trainings ja auch alleine in den Bergen.
Genau, ja.
Also von daher zu sagen, wir sind es jetzt nicht gewohnt, alleine zu laufen, wäre jetzt auch falsch.
Ne? Ja gut, da kommt die mentale Komponente. Ne? Also mir ging es jetzt auch vorrangig bei der Frage darum zu wissen, es geht dem jeweils anderen nicht gut. Es geht ja für euch beide. Ne? Ingo wusste auch, dass Jens nicht ganz verletzungsfrei mittlerweile war. Situation hänge ich jetzt gedanklich gerade ein bisschen.
Ja, es ist sicher aber ganz, ganz schlimm, wenn du an etwas herangehst, also wenn du jetzt in ein Rennen reingehen möchtest und du schleppst ganz viele Probleme von zu Hause, von der Arbeit oder für irgendwas mit dir rum, dann ist es nie gut. Es bremst einen sicher am Vorwärtskommen. Und da muss man eben irgendwie versuchen, den Kopf irgendwie so hinzubekommen, dass man für sich einen Weg findet, weiterzumachen. Ansonsten würde es auch keinen Spaß machen. Und ich glaube, wenn man in so einer Landschaft, in so einer Wildnis, auf so einer Strecke keinen Spaß mehr hast und nur mehr an Probleme und so weiter denkst, ja, dann glaube ich, ist an ein Weiterkommen gar nicht zu denken. Ja.
Das stimmt, ja, das würde ich genauso sagen.
Das heißt, Ingo, du bist dann zu der größeren Station gekommen, um dann von da aus in irgendeiner Form ärztliche Versorgung aufzusuchen?
Ja, also ich bin nach Abisko zurück, aber der Weg nach Abisko, das ist das Interessante, es war eigentlich der krasseste von allen Tagen, die ich je erlebt habe. Eigentlich das prägendste Erlebnis überhaupt in den Wochen in Schweden. Weil ich hatte jetzt, ja, ich, wie viel, ich glaube, ich habe 9,5 Stunden gebraucht, um zurückzukommen für knapp 50 Kilometer. Also gesund wäre das mit Sicherheit in 6 Stunden machbar gewesen, trotz des Wegs und der beschwerlichen Situation auf dem Trail. Aber zugedröhnt mit Schmerzmitteln, das kann ich nicht anders sagen, ja, anders wäre ich ja gar nicht ins Laufen gekommen, war das schon ein extremes Erlebnis, ja, weil die Schmerzen sind komplett eskaliert, es ging nicht mehr anders. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass dieser Weg zurück für mich das totale Freiheitsgefühl gewesen sind. Also ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Und da spielt bestimmt jetzt auch das rein, ich habe ja so ein gewisses Verantwortungsgefühl natürlich mitgehabt, ja. Also ich habe es geplant, ich kannte die Strecke zumindest im Kopf und jetzt musste ich den Jens laufen lassen und wusste, naja, er ist nicht so tief drin wie ich jetzt. Er bewegt sich jetzt viel mehr auf unbekanntem Terrain, als ich das tue. Und ich bin sowieso auf bekanntem Terrain jetzt. Also für mich ist das viel, viel einfacher als für ihn. Und trotzdem konnte ich irgendwie jetzt, oder er musste diese Verantwortung abgeben. Und das war vollkommen paradox, dieses Gefühl. Ja, also der Schmerz war betäubend. Und trotzdem war es für mich das krasseste aller Erlebnisse überhaupt, dieser Weg zurück. Und ja, so schwierig es war, aber es war wahnsinnig prägend für mich. Ja, also ich war unglaublich stolz, dass ich es am Ende dann geschafft habe. 10 Minuten bevor der Bus fahren sollte, der da nicht gefahren ist, nämlich weil der Busfahrplan gar nicht stimmte. Und in Wirklichkeit hätte ich 1 Stunde mehr gehabt. Ja, aber das war aus der Ferne durch meine Frau im Internet gar nicht richtig rauszukriegen. Da gab es 3 Busfahrzeiten und ich mache mir den Mega-Stress und schaffe es nur gerade und muss dann mitkriegen, wo ist er denn, der Bus? Da kam kein Bus und die Bahn war auch schon weg. Also es gibt da auch eine Bahnverbindung, aber nicht mehr an diesem Tag. Und danach hätte ich dann wieder einen Tag verbringen müssen in der Bisco, aber es war alles ausgebucht. Ja, aber trotzdem, ich saß an der Bushaltestelle und wusste, ey, ich habe es geschafft. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich es schaffe. Ich brauchte diese Zwischenstation nicht. Es war fürchterlich vom Schmerz her. Der Busfahrer war unglaublich nett, ja. Ich durfte noch nicht mal bezahlen. Ja, die Kreditkarte hat nicht funktioniert. War mir aber wurscht. Und diese Fahrt mit dem Bus nach Kiruna war unglaublich. Ja, also es sind alle irgendwann in Kiruna ausgestiegen und vom Hotel war ich dann noch 1,5 Kilometer entfernt und der Busfahrer schaut mir an und meinte so, ja, du musst hier aussteigen. Konnte kaum Englisch. Und die haben mir gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das Hotel jetzt ist. Ich müsste mal schauen. Und dann hat er mich zum Hotel gefahren.
Okay, ja, das ist Schweden, so, ne? Ja.
Und das sind solche Geschichten, wenn ich mir das vorstelle, dass mir das hier passiert, dass mich der Busfahrer jetzt zum Hotel fährt nach Feierabend, halte ich für relativ ausgeschlossen. Wahrscheinlich dürfte das gar nicht.
Ja.
Und wenn wir Zeit hätten, würde ich jetzt das Chaos mit dem Hotel erzählen, aber das lassen wir jetzt.
Aber wir verlinken den Blog ja auf der Hümer, Grüner Bandit-Seite, da steht ja einiges dazu. Stehst du drauf?
Sehr gut.
Gut, dann bist du mit Hilfe des Busfahrers Gott sei Dank dahin gekommen, wo du hin wolltest zum Hotel. Und Jens, du warst währenddessen wo ungefähr? Kannst du das zeitlich einordnen?
Also wo ich zu meiner Schutzhütte angekommen bin, wo ich mein Tagesziel erreicht hatte, habe ich Ingo geschrieben, wir mit dem Messenger, mit dem Satellitenmessenger, und da war Ingo noch unterwegs. Also an dem Tag bin ich ganz gut vorangekommen, auch weil das Wetter mal gut war. Das war, glaube ich, der erste Tag, wo mal wirklich Sonnenschein war. Wir haben ja wirklich sonst jeden Tag Regen gehabt, wenn nicht Gewitter. Und diesmal war wirklich das Wetter normal. Ich bin sehr gut vorangekommen. Auch wie Ingo sagt, der Kungsleden ist wirklich zum Laufen besser. Immer noch schwierig, aber trotzdem besser. Und ich bin da schon angekommen und habe zum Glück habe meine Beine praktisch in das eiskalte Bachwasser reingestellt, eben um es runterzukühlen, weil einfach mein Schienbein auch schon ganz schön lädiert war. Die Punkte waren schon zu sehen, also es hat sich wirklich angebahnt und ich habe wirklich diese kühlenden Bäder gebraucht, um mein Schienbein wieder runterzukühlen, war da eine Weile drin und konnte eben mit Ingo da schreiben. Und hatte aber auch irgendwie schon im Hintergang das Problem, dass mein Essen langsam ausgeht. Oder irgendwie die Hauptmahlzeiten hatten wir ja schon rausgeworfen. Im Vorfeld hat ja Ingo erzählt, wir haben in Nabisco, wir haben Schlafsack zurückgelassen, wir haben Matratze zurückgelassen, wir haben Essen zurückgelassen. Und am Schluss endlich hatte ich eigentlich nur Verpflegung, die ich hier unterwegs hatte und hatte in dem Moment eigentlich ziemlichen Kohldampf. Deswegen habe ich so eine ähnliche Geschichte wie Ingo eigentlich auf Lager, wo man sagt, die Leute oben sind so nett und hilfsbereit. Nämlich in der Hütte waren zufällig zwei ältere Damen und die hatte ich unterwegs schon irgendwo mal überholt und die haben mit mir kurz gesprochen und gesagt, wie kannst du hier so locker flockig über diese Steine springen und wie machst du das? Und ich gesagt, das müsst eigentlich ihr mir erklären, weil ihr wohnt ja da oben, aber die haben mich eigentlich so irgendwie ein bisschen unglaublich angeschaut und sage, Südtiroler, ja, da wird das schon wie ein kleiner Steinbock machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen glücklicherweise diese zwei Damen später wieder in der Hütte mit mir zusammen. Und dann habe ich ihnen die Geschichte erzählt und dann haben sie mir auch gefragt, wie ich das mit dem Essen mache. Und dann habe ich gesagt, ja, da haben wir ein kleines Problem, denn ich bin ziemlich auf Reserve. Und dann haben die mich eigentlich so angeschaut und dann haben sie gesagt, sie teilen heute ihre Speise mit mir. Also sie sind wirklich diese gefriergetrockneten Säcke, haben eins für sich behalten und das andere haben sie mir komplett überlassen. Und das finde ich sehr, sehr nett von denen und ich habe auch die Telefonnummern mit denen ausgetauscht, eben Ingrid, diese Person, und ich habe mich im Nachfeld bei der so zutiefst bedankt, weil das mir so, so sehr geholfen hat. Diese Mahlzeit war für mich so, so wichtig, weil ich wirklich enorm Hunger hatte. Und das zeigt mir einfach, wie toll dieses Land und wie toll diese Leute und wie sympathisch und hilfsbereit diese Leute sind. Das hat mich immer wieder auf dem Weg mit Wanderern, einfach beim Austausch, hat man das dann einfach schon gemerkt und ich kann das einfach nur so unterschreiben. Schweden.
Also da muss ich kurz einhaken. Ich kann das sowas von nachvollziehen. Ich war diesen Sommer auch in Schweden und wir sind beim Jönköping Halbmarathon gelaufen und ich wollte danach die Medaille meiner Frau gravieren lassen und die hatten keine Kreditkartenmöglichkeit, sondern nur dieses innerschwedische Bezahlungssystem, wo die Swish, genau, danke. Swish, und ja. Dann ging es nicht und es stand ein junges Mädel neben uns, die sagte, nee, das geht gar nicht, ihr könnt jetzt hier nicht ohne Medaillengravur weg, und hat einfach das Ding für uns bezahlt. Und das, ich dachte auch, was geht denn hier ab? Ich habe dann auch danach per PayPal ihr das sofort rübergeschoben. Aber ich dachte, also diese Offenheit und diese Selbstlosigkeit, das unterstreicht jetzt das, was ihr beiden hier erzählt. Ja, viele, viele Grüße an alle Schweden und Schwedinnen. Ne? Also.
Da kann ich jetzt noch eine Geschichte beisteuern. mir ist am nächsten Morgen auch so etwas passiert. Ich hatte ja auch nur die Sachen an oder dabei, die ich anhatte. Das heißt also kurze Laufhose, Laufschuhe, kurzes Hemd und eine Regenjacke. Ja. Mehr hatte ich einfach nicht. Ne? Und genauso stand ich dann halt in einem kleinen Hotel am Frühstücksbuffet und das war natürlich für mich das absolute Schlafenland. Aber genauso abgerissen habe ich halt auch ausgeschaut. Ja? Die Klamotten waren alle dreckig nach zwei Tagen Wildnis. Der Bart war auch immer länger, wurde länger, ja gut, fast zwei Wochen inzwischen, ja, unrasiert, hatte auch wenig Lust, hatte ja eh nichts dabei, womit ich es hätte ändern können. Und so stand ich dann halt an diesem Frühstücksbuffet und habe dann die Blicke von den sonst anwesenden Genossen, die sich dachten, wo kommt denn der her, frisch aus dem Gebüsch gesprungen, bis dann eine Frau neben mir stand, die mit ihrer Tochter wohl unterwegs war, Linnea hieß sie, und hat mich auf Schwedisch gefragt, ob ich denn da wohl laufe. Und ich würde ja schon interessant ausschauen, und nachdem wir dann auf Englisch umgestellt hatten, habe ich ihr dann kurz die Geschichte erzählt, und sie meinte so, ja, es sieht irgendwie so aus, als ob ich eine Verletzung hätte, und sie ist Sportärztin, und ob ich vielleicht Shinsplints hätte, und ich sage, ja, ich habe ein Problem mit dem Knie und Shinsplints. Und das Ende vom Lied war dann, dass ich dann einfach so eine Lymphdrainage im Hotelzimmer bekommen habe. Ja. Und meine ganze Leidensgeschichte erzählen durfte und dann die ganze medizinische Kompetenz von Linnea dann genießen durfte, die mir erzählt hat, was ich denn jetzt machen sollte, nämlich spazieren gehen und auf keinen Fall mich jetzt ins Bett legen und den ganzen Tag nichts machen, sondern gerne spazieren gehen, Durchblutung fördern, auf keinen Fall laufen gehen und Ja gut, die beiden sind am nächsten, oder ich glaube am gleichen Tag noch abgereist in die Berge zum Wandern. Aber das ist auch so symptomatisch wieder, wo ich mir dachte, so, wo passiert mir sowas? Ja, das kann nur in Schweden passieren. Das werde ich auch nie vergessen, ne? Unglaublich.
Okay, dann sind wir, hüpfen wir nochmal rüber zum Jens. Jetzt hast du Gott sei Dank was zum Essen bekommen. Hast dann hoffentlich auch eine gute erholsame Nacht gehabt, was die Recovery angeht. Oder? Ja,
Da
raus
gibt es schon auch
damit.
noch eine Geschichte, ne?
War zu befürchten.
Also, ihr merkt das schon in diesem Podcast, es gibt Geschichten ohne Ende. Nämlich, ich habe mich eigentlich nach dem köstlichen Mal sofort ins Bett gehaut und ich hatte ja gar nichts. Es gab zwar Betten, aber die waren halt durch mit Matratze, es gab Kissen und es gab Decken. Und ich habe mich halt einfach nur hingehaut und war so K.O. und wollte sofort einschlafen, weil ich am nächsten Morgen früh aufstehen wollte. Es war wieder schlechtes Wetter vorausgesagt für den Nachmittag. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ich bin noch früh genug dran, ich gehe früher schlafen, dafür kann ich um 3 Uhr morgens wieder starten. Dann kann ich dem Gewitter am Nachmittag aus dem Weg gehen. Und das heißt, ich hau mich da in das Bett rein und irgendwann mal weckt mich die Wirtin. Die kam nämlich irgendwann mal von ihrem Wandertrip zurück. Die war gar nicht anwesend, sondern es hang ein Zettel an der Hütte. Geht einfach rein. Und das habe ich dann halt natürlich auch gemacht, habe es mir gemütlich gemacht. Und die weckte mich dann irgendwann mal und hat mich so unglaublich angeschaut, was ich, warum ich kein Bettzeugs habe und gar nichts. Und dann habe ich ihr kurz die Geschichte erzählt, dass ich von wo ich gestartet bin, und die hat mich einfach nur angestarrt und gesagt, das geht so gar nicht, und hat sofort Bettsachen und wirklich das feinste Zeug rausgepackt und hat mich hier ein wunderbares Bett gemacht, in dem ich
Okay.
dann schlafen durfte. Also das war auch schon das war so herzvoll von ihr, und da bin ich auch zutiefst dankbar. Ich habe so gut geschlafen, bin dann eben um 3 Uhr morgens dann wieder weiter. Nicht nur aus dem Grund, um den Gewitter aus dem Weg zu gehen, sondern es gab ja an dem Tag auch einen See, der zu überqueren war. Das heißt, veranschlagt war, glaube ich, eine Fähre oder Boot, die um eine gewisse Uhrzeit, um 7 Uhr morgens, und die nächste ging, glaube ich, erst wieder um 17 Uhr. Also es waren zu viele Stunden dazwischen. Und die wollte ich natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Kam dann auch so, ich glaube, 8 Kilometer vor dem See kam ein Wanderer auf mich zu, und da hat er mich gefragt, wo ich hinlaufe. Und dann sage ich, möchte die Fähre erwischen. Und dann sagt er mir, ja, die Fähre startet aber nicht um 7 Uhr, sondern um 6:30 Uhr, also früher. Und dann dachte ich mir, okay, ich hatte mir eigentlich ausgerechnet, dass ich früh genug unterwegs war, aber ich sah halt, dass die letzten Kilometer, die vor mir waren, glaube ich, meint, das waren 8, waren für, ja, in einer Stunde ungefähr zu machen gewesen wären. Und das in der Wildnis, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt gar nicht gut. Und ich hatte auch gar keine Lust, irgendwie die Fähre erst am Nachmittag zu nehmen, besonders weil ja schlechtes Wetter vorausgesagt war. Und ich hätte danach auch noch mal ja, 20 Kilometer hätte danach machen sollen. Und das kam für mich gar nicht in Frage, und ich habe, glaube ich, da so eine Geschwindigkeit hingeballert, dass ich im Nachfeld auch übrigens auf diesem Segment ein Strava-Segment draus machen werde. Hier mal kurze Schleichwerbung. Also auf diesem Teilstück, glaube ich, wird niemals jemand schneller unterwegs gewesen sein als ich. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und kam dann zu diesem See. Allerdings in 15 Minuten Verspätung, laut dem Wanderer. Und dann kam ich an den See, und die Fähre wäre dann
Oh
erst um
nein.
8 Uhr gegangen. Also ich hätte genügend Zeit gehabt für alles, habe ich da ziemlich kaputt gelaufen. Also habe wirklich alles in Kauf genommen, damit ich da so schnell genug drüber komme. Und dann geht die Fähre erst eine Stunde später. Da hätte ich ja überhaupt
Aber
keine
hättest auch
Probleme
das
gehabt.
Strava-Segment nicht machen können, so gesehen.
Dann kam ich
Es soll
nämlich.
sollte so sein.
Ja, das schon, aber ich glaube, ich weiß nicht,
Wird man
ob
doch
es das
sehen.
wert war. Aber auf jeden Fall, ja, wird man auf jeden Fall noch sehen. Auf jeden Fall kam ich dann eben bei dem See an, und dann gab es auch noch eine zweite Möglichkeit auf einmal. Also nicht nur die Fähre, sondern es gab da Ruderboote auf beiden Seiten des Sees, mit denen man hin und her rudern kann. Also du bist eigentlich auch unabhängig von der Fähre. Dann hätte ich überhaupt keinen Stress gehabt.
Jetzt musst so du mal so kurz erklären, wie groß ist denn der See? Also wie lange würde man denn da rudern? Ja.
Rudern? Ja, rudern tust du schon so. Wir haben schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde haben wir schon gebraucht, um rüber zu rudern. Also das ist nicht ganz klein, aber man muss halt auch rudern können. Und darauf spiele ich jetzt darauf an, dass ich mich mit zwei anderen Wanderern zusammengetan habe, weil ich gesagt, alleine rudern ist mir vielleicht dann doch ein bisschen zu anstrengend oder so. Und dann war zufällig auch ein schottischer Wanderer und ein finnischer Wanderer. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen zu einer Gruppe eben, um rüber zu rudern. Ich bin erstmal gestartet, weil ich gesagt, ich möchte ja schließlich hier eine Strecke so schnell wie möglich machen und ich fange mal an zu rudern. Und dann haben sie mich gefragt, kannst du das? Und dann habe ich gesagt, ja klar, probiere ich mal. Das ging dann auch ziemlich gut. Dann wollte der Finne auch mal seinen Soll erfüllen. Haben wir aber gleich festgestellt, der kann überhaupt nicht rudern, weil wir uns die ganze Zeit nur im Kreis gedreht haben. Deswegen haben wir den ganz schnell wieder von seinem Kurs befreit und ihn auf die Rückbank verfrachtet. Und dann kam der Schotte. Und die Schotten, muss man einfach sagen, besonders die, was studiert haben an der Uni, die können richtig gut rudern. Also der hatte ein irrsinniges Speed drauf, allerdings nicht mehr die Konditionen wie in seinen jungen Jahren, der war schon ein bisschen älter. Und dann habe ich ihn enorm abgewechselt und dann waren wir wirklich drüber. Wir hatten irrsinnigen Spaß, wir haben Geschichten ausgetauscht, wir haben auch unsere Telefone und E-Mails ausgetauscht. Also ich bin mit den Jungs immer noch in Kontakt. Richtig coole Jungs, mit denen ich Spaß hatte. Ja, dann haben wir uns praktisch umsonst gestresst, irgendwie die Fähre zu erreichen. Am Schluss hatten wir eine ganz coole Bootsüberfahrt, ruhig, angenehm, mit tollen Geschichten, tollen Erfahrungen.
Also so wie normalerweise ein schlechter Witz, ein Südtiroler, ein Finne und ein Schotte treffen sich am See. Und jetzt entspinnt
so könnte der schwedische,
und jetzt entspinnt sich hier anfangen, so eine emotionale Geschichte draus. Also ich bin ja fast schon geneigt, ne? Ihr seid jetzt 7-8 Tage, glaube ich, insgesamt auf dem Track unterwegs, dass ich es gar nicht schlecht finde, dass es nicht funktioniert hat, weil sonst hättet ihr überhaupt nicht diese Offenheit für diese vielen, vielen Geschichten haben können. Ihr wärt so gestresst vom FKT-Projekt gewesen. Um das Positive versuchen draus zu ziehen. Es ist ja, es ist grandios, was ihr hier erzählt. Und danach ging es dann noch.
Ja, da gibt's noch ganz viel mehr Geschichten sogar. Wir haben leider nur, glaube ich, nicht so viel Zeit und wir können die Leute nicht so voll quassen.
Ja, wir haben eine Menge Geschichten
ausgelassen. Und dann ging es 20 Kilometer weiter noch bis zur nächsten Unterkunft, Hütte, Campingplatz, was auch immer, ja?
Ganz genau. Und dann ging es eben einfach nochmal weiter und die war dann schon sehr kräftezehrend, weil auch wieder wenig Verpflegung mit hatte. Also eigentlich nicht so, wie ich es gewohnt bin. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich, glaube ich, gefühlt immer was im Mund habe und mampfe. Und das hatte ich eben diesmal nicht. Also musste ich irgendwie sparen und weiterkommen. Es ging schon sicher irgendwie, aber es war sicher nicht so wie gewohnt und hatte auch sicher nicht die Energie, die ich sonst hatte. Und einfach, was man einfach sagen muss, das Schienbein hatte nach dieser Sprinteinlage, die ich mal sagen würde, um diese Fähre zu erreichen, hat schon sehr darunter gelitten. Und diese letzten 20 Kilometer, die habe ich dann schon wirklich an meinem Schienbein gemerkt und musste auch immer wieder mal stehen bleiben, irgendwie Wasser drauf spritzen. Ich habe einfach alles so ein bisschen versucht, um das Ding irgendwie zu kühlen beziehungsweise irgendwie locker zu kriegen. Und ist mir nicht so wirklich geglückt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kam ich dann auch irgendwann mal, also nach ein paar Stunden, zu diesem Punkt und wusste, weil ich mit dem Messenger, mit dem Fotografen Jakob geschrieben hatte, wusste ich da, dass der irgendwann mal dort vielleicht eintreffen könnte und ihm begegnen könnte. Das heißt, es war eine Option, hier wieder Verpflegung aufzunehmen. Und der war dann auch glücklicherweise da, aber erst nachdem ich schon länger an dieser Hütte, an der ich wieder angekommen bin, wo ich mich inzwischen schon mal kurz ausgeruht hatte, kam der dann irgendwann mal und dann erzählte ich ihm teilweise, wie es mir ergangen war. Und der hat mich dann schon ein bisschen, ich will jetzt sagen, er hat mich unglaublich angeschaut, weil er hat einfach gemerkt, der Junge hat einfach abgebaut in den Tagen. Ganz schön. Ich will nicht sagen abgemagert, aber ich sah schon sehr mitgenommen aus, glaube ich. Ich glaube, er hatte teilweise Mitleid mit mir. Ja, und was soll ich sagen? Und danach fängt die eigentlich eine ganz schwere Zeit eigentlich an. Aber das kann ich sicher eigentlich auch noch erzählen. Weil dann war irgendwie so der Zeitpunkt, wo ich sagen muss, wo dann gar nichts
mehr. Mental oder körperlich oder beides? Ja.
Einfach beides. Also ich hatte inzwischen, kannst nicht leugnen, einfach irrsinnige Schmerzen. Also mir ging es so ähnlich wie Ingo, muss man einfach sagen. Ich sage mal, klar, ich kann mich nicht in Ingo reinfühlen, er nicht in mich, aber für mich waren das schon sehr, sehr besorgnis Ereignis, Schmerzen, und ich hatte da definitiv keinen Spaß mehr dran. Und einfach hinsichtlich auf, ich wollte ja 3 Wochen danach den 22-Pine-Run auch machen. Und hinsichtlich mit dem Gedanken im Hintergrund noch weiter zu laufen, da brauchte ich einfach noch mal ein bisschen Zeit für mich. Aber auf jeden Fall bin ich dann eben zu einem abgelegenen Campingplatz dann hin und saß mich dann erstmal mit dem Fotografen zusammen, wie es denn nun weitergehen würde. Also es war gerade ganz eine Phase, wo du sagst, geht's weiter, geht's nicht weiter. Schaffen wir es irgendwie, Ingo, der auf, weiß nicht, 100 Kilometer weiter
von mir. Ich glaube, wir waren fast 200 Kilometer, glaube ich, auseinander.
200 Kilometer auseinander, ja. Also wir waren ziemlich weit auseinander, und da jetzt irgendwie zusammen eine Lösung zu finden, wie es jetzt weitergehen würde, war nicht einfach. Und deshalb habe ich erstmal das Zelt genommen und habe mich auf diesen Campingplatz einquartiert. Genau eigentlich in dem Moment, wo es, ja, wie prognostiziert, zu schütten anfing. Also ich habe es nicht mal geschafft, das Zelt auszupacken. Da hat sich der Himmel geöffnet, und ja, den Rest kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen. Versuch mal in strömenden Regen ein Zelt aufzustellen, trocken irgendwie rein, die Sachen rein zu verfrachten. Das war kein schöner Moment auch. Du hast Schmerzen, du willst irgendwie nicht mehr weiter, du baust ein Zelt bei Regen auf, du gehst in dieses Zelt rein, um Schutz zu suchen, und eigentlich ist alles nass. Und dann lag ich in Klamotten, stinkenden Klamotten, Schweiß gebadet von der Anstrengung, hungrig, nass, kalt, und begann zu überlegen, wie es denn nun weitergehen würde.
Habt ihr da währenddessen kommunizieren können, ihr beiden? Über den Messenger?
Also wir hätten bestimmt, ich hätte ja sogar telefonieren können, ja. Ich war ja in der Zivilisation, bei Jens bin ich mir nicht so ganz sicher, also Schweden ist extrem gut ausgebaut, aber ich glaube, da hätte es gehakt, aber ja, wir waren an den 2 Tagen schon, ich glaube, wir haben auch den Abstand gebraucht voneinander, weil es war für uns beide eine schwierige Situation, wir haben beide gegrübelt, ich habe gehofft, dass das nochmal gut wird und dass das Ganze eine Fortsetzung findet. Und Jens hat ja schon erzählt, wo er hing. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass es mit dem Schienbein jetzt auch so seinen Lauf nimmt und dass es so schwierig schon ist. Und naja, die Auflösung kam, glaube ich, dann Tag 8 am Abend, glaube ich, hat der Jens sich dann gemeldet. Und ich hatte schon 2 Tage Spaziergänge in Kiruna hinter mir, und es lief eigentlich gut, ja. Ich bin an beiden Tagen über 10 Kilometer jeweils spazieren gewesen, fühlte mich super, das Knie war eigentlich top, da war gar nichts mehr. Schienbein ist abgeschwollen. Ich habe auch wirklich alles in Supermärkten gekauft, was man machen kann, um irgendwie der Sache entgegenzuwirken. Also in mir keimte dann quasi die Hoffnung auf, dass wir dieses Abenteuer in irgendeiner Art und Weise dann vielleicht nicht zu Ende, aber weiterführen können. Und der K.O.-Schlag, der kam dann am 8. Tag dann abends, als der Jens sich gemeldet hat. Ich glaube sogar, wir haben telefoniert, oder? Wir haben gar nicht geschrieben, sondern wir haben...
Es ging, ja. Durch das WLAN in der Rezeption, ja, konnten wir das...
Genau.
Also es war auch ein Luxus, wenn man...
Naja, und dann kam der K.O. dann halt, als Jens mir eröffnet hat, er hat den Rückflug gebucht ab Hemavan, und ich muss jetzt mal überlegen, Hemavan, Das ist doch viel, viel südlicher, als er eigentlich ist. Wie kann er denn von Hemavan zurückfliegen? Da muss man doch auch erstmal hinkommen. Und wieso überhaupt zurückfliegen? Ja, und dann hat er mir erzählt, ja, wir treffen uns dann da halt, um einen letzten Tag oder zwei zu machen, weil natürlich in einer beider Köpfe die Sponsoren waren, ja. Also ich meine, wir hatten ja gewisse Verpflichtungen, nicht nur uns selbst gegenüber Ziele zu erreichen, sondern wir haben natürlich Sponsoren an Bord gehabt, ne, die einfach dieses ganze Erlebnis irgendwie ermöglicht haben, mit Material, auch mit Zuwendungen in finanzieller Hinsicht, was die Reisekosten betrifft. Und man wollte natürlich jetzt auch nicht mit leeren Händen zurückkommen. Von daher dachten wir, okay, wir müssen jetzt auch liefern. Und da ist dann Hemavan ins Spiel gekommen. Hemavan ist ein sehr bekanntes, das ist das St. Moritz in Schweden, könnte man glaube ich sagen, Skigebiet. In den Bergen hat einen kleinen, wirklich sehr, sehr kleinen Flughafen. Flughafen ist schon eine Piste mit Hütte, glaube ich.
Oh ja, sehr abenteuerlich.
Ja, und da war der Jens dann mir schon vorgeeilt und hatte schon, ich glaube, du hattest schon gebucht, oder?
Nein. Also
hattest du noch nicht, aber du hattest vor, ja.
Ich hatte vor, ja. Gebucht war noch nicht, weil wir wussten ja noch gar nicht, wie wir hinkommen. Und das war alles noch sehr, sehr abenteuerlich. Aber so war zumindest ein Plan war.
Das ist wirklich weit weg. Ich gucke ja gerade nebenbei mal bei Google Maps. Da muss ich schon eine ganze Ecke südlich scrollen, damit ich Hemavan finde.
Ja. Ja, ich glaube, wir reden von, ich glaube, es waren am Ende 700 Kilometer.
Ja, ja.
Und ich hatte am nächsten Morgen, es war Tag 9, musste ich erstmal knapp 300 Kilometer mit zwei Bussen fahren. Hab da meine Liebe zum Busfahren entdeckt, die ich ungefähr 30 Jahre nicht hatte, ja, aber. Ich vertrage das nicht gut, aber musste feststellen, Reisemittel funktionieren auch hervorragend und hatte dann wirklich viel Spaß in Bussen, mich mit Busfahrern zu unterhalten, weil sonst saß da nicht allzu viel drin. Und ich glaube, es waren 280 Kilometer, haben die drei, also der Jakob, seine Frau und Jens, mich mit ihrem Gefährt dann irgendwo in der Pampa im strömenden Regen aufgelesen und dann ging es dann nochmal, ich glaube, über 400 Kilometer weiter. Über die norwegische Grenze nochmal und dann wieder nach Schweden rein, bis nach Hemavan, wo sich die Schleusen nochmal geöffnet hatten und dann sind wir da abends eingetroffen und hatten da zusammen ein Zimmer mit zwei Bettchen nebeneinander. Bescheiden, aber königlich, muss man fast sagen, ja.
Wieder vereint.
Wieder vereint und haben uns beide auch sehr gefreut, muss ich sagen. Das war wirklich... Also dafür, dass wir in diesem Sprinter saßen, wie zwei sehr bemitleidenswerte Menschen, die vollkommen, obwohl wir ja beide Pause gemacht hatten, vollkommen übernächtigt, aber komplett zerstört. Ich weiß nicht, wo es hergekommen ist, aber ich glaube, wir waren wirklich armselig in diesem Auto anzuschauen. Ja, und der Jakob hat uns immer rückwärtig irgendwie gefilmt.
Ja, ich habe das gesehen.
Ja, das gibt es. So ein Sack. Gruselige Bilder von uns, wie wir in diesen Sitzen hingen und mehr so wie unter Drogen abhingen und wenig ansprechbar waren. Aber der Abend war gut, ja. Also es gab neben unserem, wie soll man das nennen, Hotel war es ja nicht, ja, mehr so eine Jugendherberge, gab es eine Abendbar, O'Leary's, ja, die wir sofort ins Herz geschlossen haben. Die Bedienung gleich mit, ja. Die auch gemerkt hat, oh, die beiden, die kommen wohl aus dem Gebüsch, die hatten schon irgendwie was, die haben sehen hungrig aus und ja, es war ein schöner Abend, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, wir haben da 2,5 Stunden verbracht und die Speisenkarte rauf und runter gegessen. Mit dem Wissen, es ist vielleicht das letzte Mal, war es dann nicht, aber auch mit dem Wissen, der nächste Tag wird der letzte sein, weil zu dem Zeitpunkt hatte Jens schon gebucht. Der Flug war also da. Und wir haben dann ausgemacht, der nächste Tag wird dann der Tag, an dem wir mit dem Fotografen halt nochmal in die Berge gehen, soweit das halt irgendwie geht, wo wir tolle Fotos machen werden, wo wir nochmal laufen werden, definitiv. Und darauf haben wir uns gefreut. Ja. Und uns ging es, glaube ich, beiden auch relativ gut. Also mein Schienbein konnte ich schon fast... Ja, gute Besserung irgendwie zu sprechen. Ich war mir fast sicher, dass ich wieder laufen könnte, aber wer Shinsplints schon mal gehabt hat, weiß, das ist natürlich trügerisch, dieses Gefühl, ja. Es wird auch gerne schon mal schnell besser, wenn man nicht läuft. Und genauso schnell geht es aber auch rückwärts, wenn man es dann wieder übertreibt. Ja.
Und dann hab.
Ja, es tut einfach sau weh.
Ja, das. So ging es dann tatsächlich den nächsten Tag, ja. Wir sind dann abgeholt worden vom Jakob wieder mal, ich glaube, 1,5 Stunden zu spät als vereinbart. Man wird schon irgendwann lässig, ja. Wenn man es weiß, dass das so eher unverbindlich ist, so Zeiten, wenn man sagt, um 7 geht's los und ist dann eher 8.30 Uhr, naja, irgendwann ist dann auch egal, hat man mehr Zeit zum Frühstücken. Ja, wir haben dann tatsächlich unsere Ersatzschuhe noch aufgelesen aus der Bergstation, die wir da per Post hingeschickt hatten für den, nicht nur für den Fall, sondern für den ganz sicheren Fall, dass wir diese Schuhe austauschen werden, weil das war, glaube ich, so Halbzeit. Also Hemavan liegt auf Kilometer 650, die wir geplant hatten, und das Ziel wäre ja nach 1300 Kilometern gekommen. Also wir hatten da einen Schuhwechsel eingeplant, die Schuhe haben wir dann noch abgeholt und sind von da dann zu Fuß dann weiter in die Berge gestartet, haben, glaube ich, so 2 Stunden gebraucht bis auf den obersten Lift. Und dann haben wir da oben ein Fotoshooting gemacht, ja, also wirklich laufend, und zwar schnell laufend und zwar nicht gestellt, sondern Jakob, es ist jemand, der nicht stellt, sondern sagt, ihr lauft jetzt hier, macht, was ihr wollt, ich bin da, und wenn ihr mich nicht seht, dann bin ich trotzdem da. Dann ist das Teli nur ein bisschen länger. Wir haben ein bisschen was abgestimmt, ja, und wir sind die Berge rauf und runter geknallt, und ich glaube, so viel Spaß haben wir seit einer Woche nicht mehr gehabt, ja. Also es hat schon wehgetan, ja. Ich kann ja gar nicht für den Jens sprechen, weil ich glaube, wir haben uns gar nicht über Schmerz unterhalten. Ich wusste es, es wird ihm wehtun, mir hat es auch wehgetan, aber es war dann echt wurscht, ja. Wir wollten jetzt auch Fotos mit nach Hause nehmen, wir wollten jetzt auch in den Bergen laufen, wir wollten es einfach nochmal zu Hause und nochmal zusammen erleben. Und das war unglaublich. Also ich habe es extrem genossen, da oben noch, ich glaube, 3 oder 4 Stunden, da oben nochmal Höhenmeter zu machen und nochmal über die Steine zu fliegen. Und
also deine Aussage eben, das Thema waren ungefähr bei 650 Kilometern liegt und damit grob die Hälfte darstellt, die bitte alle, die den Podcast hören, schaut euch auf Google Maps die Entfernungen an. Es ist so wenig greifbar, wenn wir es hier hören. Es klingt einfach nur weit, aber wenn man es sich anguckt und klein scrollt, damit es auf den Bildschirm passt, dann werden die Dimensionen dieses FKT-Projekts erstmal so richtig greifbar und ersichtlich. Das ist aller Ehren wert, was ihr da auch in diesen 9 Tagen abgerissen habt. Und ich eigentlich ist es zwar ein blöder Abschluss, weil es ist nicht beendet, aber das, was ihr jetzt von Tag 9, was ist Tag 9? Ich glaube ja, ne? Erzählt, wie ihr zusammen nochmal auf die Trails gehen konntet, das klingt so versöhnlich und ja, emotional notwendig, dass es diesen gemeinsamen Abschluss nochmal gab, ja?
Ja, das stimmt, ja. Ja, das haben wir beide gebraucht, glaube ich. Noch, also ich glaube, wären wir nach Hemavan gefahren und der Jens wäre ins Flugzeug gestiegen und abgeflogen, dann wäre es noch unfertiger gewesen, als es jetzt eh gewesen ist. Ja, also wir brauchten einen Abschluss auch mit dem Fotografen, ja, weil man kann ja jetzt nicht sagen, dass der Jakob jetzt irgendeiner war, der halt mit der Kamera dabei gewesen ist. Der Jakob ist uns ja schon ans Herz gewachsen, ja. Das ist einfach so ein. Es ist halt ein Trailrunner, ja, so wie wir. Also es ist einer, der Ultras läuft, der für 100 Kilometern oder 100 Meilen auch nicht zurückschreckt, der genau wusste, was in uns vorgeht und dass uns die Seele ganz oft mehr wehtut als das Schienbein. Das hat er alles genau verstanden, und von daher ist das natürlich nicht nur ein Abschied von voneinander gewesen, von Jens und mir unter uns, sondern auch ein Abschied von Jakob und seinem Mädel halt, ja.
Und von dem Land, ja.
Ja, für mich noch nicht mal vom Land, weil ich wusste ja,
ach so, ja, genau.
Muss vielleicht auch sagen, ja. Also für mich stand fest, ich fliege nirgendwo hin, ja. Also ich glaube, Jens hat mich sogar gefragt, willst du nicht auch nach Hause fliegen? Und da habe ich nie drüber nachgedacht, weil, muss man dazu sagen, meine Familie ist 1,5 Wochen später sowieso nach Südschweden angereist für den Urlaub. Und für mich stand eher zur Diskussion, wie verbringe ich denn jetzt eigentlich den Rest der Zeit? Also laufen war mir klar, das ist nicht realistisch, weil ich riskiere damit eine langwierige Verletzung. Und im Hinblick auf den Kullermann 100-Meiler Ende Oktober habe ich da natürlich ähnliche Gedanken wie Jens gehabt. Jens Rennen war natürlich jetzt ein bisschen näher, aber wer Shinsplint schon hatte, weiß nur, da hat mich auch die Ärztin vorgewarnt, sowas kann sich auch schon mal im blödesten Fall über Monate oder im blödesten, eher noch blöderen Fall auch ein Jahr hinziehen. Und das wollte ich auf gar keinen Fall riskieren. Von daher dachte ich mir, okay, laufen ist vermutlich eine doofe Idee, wenn dann nur ganz kurz. Was aber auch bedeutet, der Fotograf wird nicht gewillt sein, mich jetzt bei Halbmarathon-Sessionen zu begleiten, weil der natürlich auch eine Geschichte geschrieben hat. Ja, also Teil seines oder unseres Deals mit dem Fotografen, wir haben ihn über John Nimble bezahlt dafür, dass er uns begleitet, war aber auch, dass er eine eigene Geschichte für die Weltpresse schreiben darf. Ich glaube, für die New York Times sollte was veröffentlicht werden, für verschiedene schwedische Publikationen und alles, was nicht in Deutschland oder in Italien ist, also in unseren Heimatländern. Hätte er diese Geschichte verkaufen dürfen. Von daher gab es natürlich schon so eine Komponente, wo wir eben auch wenig vorschreiben konnten, jetzt für uns, für irgendwelche so Kurzstrecken-Stories irgendwie zur Verfügung zu stehen und mussten dann akzeptieren, dass er natürlich dann sagt, okay Jungs, wenn der eine nach Hause fliegt und der andere macht jetzt hier so Kurzstrecken-Wildniserfahrungen zur Selbstfindung, dann bin ich jetzt hier raus. Das mussten wir einfach akzeptieren und das ist dann auch okay gewesen.
Ach, das muss man erstmal die ganzen Informationen zusammenbringen und verarbeiten. Jetzt die nächste Trennung, die emotional zu verarbeiten war. Der eine im Flugzeug, der wahrscheinlich erstmal Richtung Stockholm oder Göteborg oder wo bist du hingeflogen, Jens?
Es ging nach Stockholm, ja. Wo ja dazu sagen müssen, warum ich eigentlich, ich will nicht sagen, eilig wieder noch zurück nach Hause fliegen wollte, war nicht nur, klar, ich bin verletzt, mir geht's nicht gut, irgendwie Sehnsucht nach Heim. Meine kleine Tochter hatte am 10. August Geburtstag. Das heißt, ich hätte dieses Projekt vorgezogen, an den Geburtstag meiner Tochter nicht zu Hause zu sein. Das wussten wir klar im Vorfeld. Es ging nicht anders. Es wurde auch daheim abgesprochen, dass das halt diesmal so ist. Und da die Zeit irgendwie, also ich sag, okay, wenn ich jetzt schaffe, in zwei, drei Tagen zu Hause zu sein, dann schaffe ich es noch am Geburtstag meiner Tochter rechtzeitig zu Hause zu sein. Und das war so irgendwie das nächste Ziel, zu schaffen. Also ich habe mir, glaube ich, da innerhalb einer Challenge mir schon wieder die nächste gesucht und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt das hier nicht schaffe, dann möchte ich zumindest an dem Geburtstag meiner Tochter zu Hause sein. Und deswegen war mir das eben so wichtig, dann diesen Flug zu schaffen. Wann ging?
Ja.
Es hat geklappt. Also wie gesagt, der Flug von Hemavan ist nebenbei schon eine Geschichte für sich. Auch nicht ganz billig leider, aber das ist wirklich so ein Mini-Flughafen, wo man dann wirklich so wie so ein Buschflugzeug, wo man dann hier wegfliegt. Und dann ging es mit einem Zwischenstopp, ich weiß nicht mal wo, und dann irgendwann mal bis nach Stockholm. In Stockholm war dann auch wieder mein Ziel, so schnell wie möglich in die Sicherheitszone zu kommen, weil der nächste Flug nach München wäre erst am nächsten Morgen gegangen und dann wollte ich unbedingt da rein, damit ich vielleicht die Nacht auf irgendeinem Stuhl oder so Tisch übernachten konnte. Ich hatte ja inzwischen alles mit, Schlafsack, Matratze, also es wäre dem einer angenehmen Nacht, glaube ich, nichts im Wege gestanden. Und dann von München wieder Pause und dann mit dem Flixbus Richtung Heimat Alpen Südtirol und hab's tatsächlich geschafft, rechtzeitig zum Geburtstag meiner Tochter zu Hause zu sein, was für mich so wichtig war und ich kann an den Gedanken auch kein Tränchen unterdrücken, das geschafft zu haben und sie war auch so glücklich, dass ich wieder zu Hause war. Also es hat sich auf jeden Fall rentiert, dieser ganze Aufwand und der ganze Stress.
Jetzt sind wir Ende Dezember. Das Ganze ist jetzt ein knappes halbes Jahr her, nicht ganz, ne? Fünf Monate roundabout. Ihr habt zwei unterschiedliche Enden genommen. Der eine blieb in Schweden, der andere flog in einer Rekordzeit in einem FKT nach Südtirol. habt ihr euch jetzt im Nachgang nochmal persönlich treffen können?
Nee, bis jetzt noch nicht. Also wir haben, Ich glaube, wir haben zweimal seitdem telefoniert, zweimal geschrieben, aber noch nicht gesehen. Jetzt liegen natürlich auch ein paar Kilometer zwischen uns, muss man dazu sagen.
Das Leben spielt ja dann auch rein und der Alltag ist plötzlich wieder da irgendwann. Das ist alles normal. Worauf ich hinaus will, ihr habt, als ihr das Projekt begonnen habt, beziehungsweise Ingo, du die Idee hattest, da eine völlig fremde Person angeschrieben, das hat man ja am ersten Podcast thematisiert. Was ist denn Jens für dich jetzt? Und andersrum, Jens, was ist Ingo für dich? Werden wir mal emotional hier.
Also ich meine, solche Erlebnisse, die schweißen einen schon echt zusammen. Aber was es auch in Extremsituationen vorkommt, man lernt die Menschen auch brutal gut kennen. Also man lernt da wirklich in jeder gefährlichen oder extremen Situation immer Facetten von den anderen. Und das ist schon sehr interessant.
Also wenn wir es konkret machen, ja, er hat vollkommen recht, ich würde das auch so sagen, wir haben uns in relativ kurzer Zeit sehr gut kennengelernt. Ich glaube, wir wissen beide voneinander, dass wir uns in Extremsituationen absolut der eine auf den anderen verlassen kann.
Ja, das sehe ich auch so.
Wir haben einige gehabt und wir haben im Vorfeld, wir waren in Innsbruck laufen, in einer... Ja, es war im Februar, glaube ich, ja, in einer von Lawinen nicht unbedrohten Gegend, wo wir beide, ja, es war wirklich krass, ja, wir sind durch den Wald gestiefelt, der Schnee wurde immer höher, er war hüfthoch irgendwo, Jens sogar noch in kurzer Hose, komme ich bis heute nicht drüber weg. Und es gab eine Situation, wir beide dachten, okay, wenn wir jetzt hier über diese Lichtung gehen, das Schneebrett, das über uns liegt, das ist definitiv nicht ungefährlich. Wenn dieses Schneebrett jetzt hier runterkommt, was ist denn dann? Ja, und das war der erste Punkt, wie wir beide für Lappland schon, ich glaube, 5 Minuten davor gestanden haben und gedacht haben, okay, das ist jetzt hier echt nicht ungefährlich, das war auch so nicht geplant. Aber was ist denn wenn? Ne? Und ich glaube, diese Situation, die hat sich dann irgendwann, an Tag 1 schon, diesem fürchterlichen Apokalypsengewitter, erneut gezeigt. Ja, es war eine ähnliche Geschichte, nur anders. Man kann sich auf den anderen verlassen, egal was jetzt hier passiert, ob jetzt Sumpf oder Gewitter oder so, jemand schwimmt weg im Fluss, hätte alles passieren können. Ich glaube, wir hätten beide voneinander gewusst, der andere wird alles riskieren, um irgendwas zu tun, um die Sache zu bereinigen oder den anderen zu retten. Ja, also da hätte ich nie dran gezweifelt, tue ich bis heute nicht.
Absolut. Das ist so, so wichtig, dass man, gerade wenn man sowas macht, sich total auf den anderen verlassen kann. Ganz, ganz wichtig.
Und der zweite Punkt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist, dass wir beide auch gelernt haben, dass wir schon so ähnlich wie uns sind in Sachen Läuferphilosophie und was es uns bedeutet und dass es mehr oft nicht ums Laufen, sondern um die Erlebnisse in der Natur geht, dass wir doch unterschiedlich sind. Und die Dinge auch anders verarbeiten und auch anders sehen. Ja? Also ich meine, Jens ist da, glaube ich, emotionaler in familiärer Sicht, als ich das vielleicht bin. Wir hatten das Thema ja schon mal, es kommt immer wieder auf, es hängt mir an und ich mag das auch gar nicht verstecken, das stimmt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich diese Sache jetzt gar nicht beenden wollte. Ich hätte bestimmt jetzt nach Südschweden fahren können und mir da in der Zivilisation einen schönen Tag machen, wollte ich aber nicht. Also ich war da schon auf dem Ego-Trip. Und wollte jetzt einfach weiter Abenteuer haben und nicht nach Hause. Für mich war die Sache einfach nicht beendet. Und da hat man dann schon irgendwie gesehen, ich weiß nicht, ob das eine jetzt gut und das andere schlecht ist, überhaupt gar nicht. Das ist, muss ja jeder für sich selber entscheiden.
Definitiv.
Du hast für dich gebraucht, jetzt deine Familie wiederzusehen und auch die Sicherheit, dass du den Transalpine möglicherweise noch laufen kannst. Und für mich war das Thema nicht abgeschlossen. Das ist es bis heute nicht. Aber ich brauchte den Abschied oder den Abschied von Lappland noch. Ich möchte es mal so ausdrücken, ja. Also ich konnte jetzt nicht aus Lappland abreisen, weil diese Gegend und so, sie ist ja, man kann es ja nicht als Gegend bezeichnen. Es ist ein Landstrich, der derart groß ist. Da macht man sich ja keine Vorstellung als Deutscher. Ja. Der Abschied, der hätte an diesem Punkt nicht funktioniert. Ja. Also ich bin hochgradig süchtig einfach geworden nach weiteren Erlebnissen da oben.
Und das führt ja zu der zwangsläufigen Frage. Ne? Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wie das Umfeld, also sprich die Sponsoren, auch begleitende Personen, die euch über soziale Netzwerke oder anderweitig begleitet haben, Familien, Freundeskreis darauf reagiert haben, das wahrscheinlich auch so unterschiedlich, wie eure Geschichten unterschiedlich sind. Aber jetzt hast du gesagt, ne, das Projekt ist für dich nicht beendet. Nach wie vor. Hast du zweimal gesagt. Ist ja die große Frage. Wird es einen erneuten Versuch geben in der Kombination, wie ihr ihn jetzt gehabt habt? Personenkombination? Anderweitig? Wie lasst ihr das Grüne Bandit für euch weiter fortgehen oder ausklingen?
Also, wenn mich jemand jetzt fragen würde, also so wie du das jetzt machst, also ich würde auf jeden Fall machen. Das würde für mich außer Frage stehen. Also wenn ich würde auf jeden Fall wieder machen, aber definitiv in einer anderen Konstellation. Sprich, ich würde ganz, ganz viel ändern eigentlich. Sag mal, wir haben alles gelernt da oben. Ich würde die Strecke ändern. Ich würde anders laufen. Ich würde allerdings das Ganze aber auch eher alleine machen. Weil zu zweit, klar, wir haben uns super ergänzt, wir haben super aufgeteilt, alles gar keine Frage. Aber es ist einfach was anderes, wenn du alleine laufst. Dann bist du nur dir allein Rechenschaft schuldig, nur du gehst ganz anders an die Sache ran. Und das würde ich jetzt, also wenn ich jetzt sage, Konstellation Ingo Jens, würde ich wahrscheinlich, also außerhalb freundschaftlich alles in Ordnung, aber ich, wenn man jetzt rein professionell an die Sache reingeht, würde ich sagen, würde ich alleine laufen.
Ja, also ich hatte es ja schon relativ, ich glaube, ich habe es noch, als ich in Schweden war, glaube ich, per Social Media, glaube ich, schon angerissen gehabt, dass es eine Wiederauflage geben wird. Für 2027 ist die angedacht. Die Strecke zu ändern, halte ich für nicht möglich. Es gibt da nicht viele Änderungsmöglichkeiten, um eine FKT zu laufen, sowieso nicht. Es ist die kürztmögliche Strecke. Alles, was noch kürzer ist, führt über Berggipfel. Und da wir gesehen haben, da oben liegt nur ganz viel Schnee, auch im Sommer, halte ich das für relativ unwahrscheinlich, dass das funktionieren würde. Also eine Streckenplanung ist da nicht viel zu holen. Also für mich wird's eine Wiederauflage geben, 2027 alleine. Und auch nicht mehr von Norden nach Süden, sondern von Süden nach Norden, weil ich mir sicher bin, dass die Idee, den Nordkalottläden als erstes zu machen, weil es das Schwierigste ist, nicht so eine gute Idee ist. Das bedeutet auch, dass die Tage kürzer werden. Das heißt also, wenn man zum gleichen Zeitpunkt starten würde und von Süd nach Nord läuft, bedeutet das auch, dass man nicht mehr so viel Tageslicht hat, wenn man den Nordkalottläden erreicht. Es bedeutet aber auch, dass der Körper viel mehr Zeit hatte, sich zu akklimatisieren und zu das Training aufzubauen, um diese extrem schwierige Strecke am Ende dann zu bewältigen, anstatt das am Anfang zu machen. Möglicherweise war das ein Fehler. Aber die Wanderer halten das ja auch, der eine von Süd nach Nord, der andere von Nord nach Süd. Ich weiß es nicht, ob die Geschichte anders verlaufen wäre, wenn wir von Süd nach Nord gelaufen wären. Aber wir sind uns offensichtlich einig, wir würden es beide alleine machen.
Der eine, ihr trefft euch in der
das
Mitte.
Das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem anderen zu tun. Ja.
Nein, absolut nicht. Aber es ist einfach so, das Wissen, wie könnte es laufen? Es ist immer, was wäre wenn? Das ist immer die Frage. Aber ich glaube, die muss jeder für sich selber entscheiden.
Also ich kann das nicht.
Aber wieder machen.
Ich kann das extrem gut nachvollziehen, auch die Gedanken. Ich glaube, ich weiß auch ganz genau, was ihr meint, wenn ihr sagt, es hat nichts mit der anderen Person zu tun, sondern dieses Thema alleine etwas umzusetzen im Verhältnis zu einem Teamarbeit. Da ist der Transalpine Run ja ein wunderbares Beispiel. Ne? Auch da bist du von der, wenn du im Team läufst, von deinem Partner abhängig, respektive dein Partner von dir, und ihr kommt nur so schnell voran, wie das schwächste Glied es schafft. So, und du musst Kompromisse zwangsläufig treffen, jeden Tag, bei jeder Etappe, und ähnlich musstet ihr das. Also deswegen glaube ich, das sehr gut nachvollziehen zu können, dass es nichts Personenbedingtes zu tun hat, sondern einfach nur, ich kann Entscheidungen anders treffen, wenn ich allein unterwegs bin. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ne?
Ja, man gibt die Verantwortung einfach ab. Ja, man ist nur sich selbst verantwortlich, und das war ja es waren ja viele Gedankengänge, die wir beide unabhängig voneinander hatten, schon ab Tag 2 quasi. Bevor ich was gesagt habe, habe ich mir, oder zu Jens gesagt habe und gefragt habe, wie, was wäre, wenn, habe ich mir ja auch länger Gedanken gemacht, was passiert denn jetzt, wenn ich ihn das frage, ja. Aber ich muss ja die Verantwortung mittragen, ja. Das war meine Idee, ich habe ihn mitgenommen. Oder ihn gefragt, ob er mitkommen möchte, und warum habe ich das getan? Die Frage stand natürlich als erstes im Raum, natürlich, weil ich mir auch unsicher war, wie viel Wildnis ist diese Wildnis da oben? Ne? Und kann ich das alleine bewältigen? Ja, nein, vielleicht. Die Schweden wissen das. Wer da oben schon gewesen ist, der kann es vielleicht für sich beantworten. Ich konnte das nicht, ich kenne nur Südschweden. Und jetzt hat sich das geändert, und ich konnte für mich jetzt entscheiden, ja, ich bin deutlich gelassener geworden, so wie die Schweden auch selbst oft sind da oben. Ich komme mit der Stille super klar, nicht nur klar, sondern ich will sie eigentlich sogar. Und der Teil Wildnis, der da oben herrscht, das ist für mich absolut handelbar. Ich mache mir keine Sorgen, ob ich das irgendwie ins Ziel schaffe oder mit wilden Tieren klarkommen, ich habe da keine Angst mehr. Ja. Und diese Unsicherheit, die ich noch im letzten Jahr hatte, die dazu geführt hat, dass ich mir dachte, ich brauche vielleicht einen Partner dafür, um das beim ersten Mal zu machen, die ist komplett weg.
Eine Frage drängt sich mir noch auf, die ist, finde ich, wichtig zu stellen. Wie lange hat Smeagol euch respektive dich, Jens, denn noch begleitet?
Ja, wie gesagt.
Das heißt, du hast ihn noch kurz aus dem Flieger rausschmeißen müssen und gesagt, hier ist jetzt Ende. Jetzt geht's nach Hause.
Na, also ich glaube, wir haben ihn sogar in Hämmerwahn nochmal getroffen.
Ja. Ne? Es gab in Hämmerwahn weiteres Gepiepe. Ja.
Und irgendwie
ich weiß es noch genau. Es gab also, eine Situation, von der gibt es sogar ein Foto. Ich glaube, das ist das letzte Foto, das der Jakob von uns gemacht hat, es hat natürlich angefangen zu regnen, ja. Wie konnte es anders sein, ja. Ein Wolkenbruch ist über uns hereingebrochen. Wir sind nochmal zum Abschied in ein 30 Zentimeter tiefes Sumpfloch rein, um nochmal die Schuhe ordentlich einzusauen und in nassen Socken den Abstieg zu beginnen. Und es gibt ein Bild von uns, wo wir beide in den gelben Regenjacken den Berg so langsam verlassen, aus über 100 Meter Entfernung mit dem Tele geschossen. Und in der Situation, wir wussten nicht, dass wir von ihm fotografiert werden, haben wir dieses Gepiepe nochmal gehört. Und ich hatte zum Jens noch gesagt, er ist wieder da.
Ja, wir haben sowas sofort verstanden.
Und als ich das Foto sah und habe ich diese Stelle genau wiedererkannt, dachte ich mir so, da haben wir uns kurz danach umgedreht und gedacht, wo ist denn dieser Jakob eigentlich schon wieder? Und er kam neben uns hergelaufen. Das heißt also, das war genau der Punkt, wo es mehr wohl wieder aufgetaucht ist. Ja, so witzig.
Grandios.
Er wird wohl immer in seinen Köpfen und in seinem Herzen mit uns sein.
Ja, wir werden es nicht vergessen. Also dieser Tag, der war unglaublich wertvoll.
Ich denke, das hat auch bei kommenden Solo-Projekten von euch, egal welcher Natur, wird es im Hinterkopf sein und vielleicht auch immer der kleine rettende Engel sein, der über euch schwebt.
Ja, bei den Gedanken kommt dann immer ein Lächeln drüber. Also
das ist super.
Auf jeden Fall.
Prima. Erstmal ganz herzlichen Dank für die so emotionale Schilderung und vor allen Dingen für eure auch Offenheit in jegliche Richtung, weil ich persönlich finde, dass das so ich stelle mir das sehr schwierig vor, so ein Projekt zu rekapitulieren, wenn das Ziel nicht erreicht wurde und dann damit auch fein zu sein, dass es so ist, wie es ist. Für mich macht es den Eindruck, ihr habt das beide geschafft, ne? Zumindest das jeder in seiner eigenen Art so zu verarbeiten, dass das Projekt dann trotzdem, auch wenn es möglicherweise eine Wiederholung in der einen oder anderen Form gibt, ein Ende findet. Eine der letzten Fragen, die ich noch an euch habe, unabhängig von dem, wann ihr nochmal nach Schweden fahrt. Was habt ihr jetzt für 2026 geplant? Gibt's da Projekte, die ihr erwähnen möchtet?
Jetzt wird's spannend, Jens.
Ich möchte gar nicht so viel. Also bei mir Projekte im Sinne, bei mir Leben generell, weil ich werde beruflich kürzer treten, um sportlich mich weiterzubilden oder weiterzukommen. Das soweit möchte ich schon mal sagen. Ich möchte einfach meine Laufleidenschaft zum Beruf machen und möchte da einfach mehr machen. Und da kristallisieren sich sicher ein paar Projekte, coole Projekte fürs nächste Jahr voraus. Ich werde sicher wieder mehr auf die 100 Meiler auf jeden Fall gehen. Also es wird wieder länger. Aber ganz genau möchte ich noch nicht drauf eingehen. Das bleibt doch noch ein bisschen Geheimnis. Aber es geht weiter, es wird besser, es wird länger, es wird schöner.
Dann freue ich mich jetzt schon, dass wir uns an der einen oder anderen Startlinie definitiv über den Weg laufen werden. Und jetzt, Ingo, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich war ja zwischenzeitlich schon wieder in Schweden für 4 Tage, um den Kullermann 100 Meiler, das ist ein UTMB-Rennen, das Thomas ja bekannt ist. Ja. Du hast das ja letztes Jahr schon gefinisht und dir den schwarzen Ring abgeholt. Das wollte ich dieses Jahr nachholen. Wir haben uns ja letztes Jahr dort kennengelernt. Ja, ich habe die 100 Kilometer gelaufen, du die 100 Meilen. Und für mich war die Schlussfolgerung natürlich dann, dieses Jahr sind die 100 Meilen fällig. Jetzt ist die Strecke jetzt leicht verlängert worden und auch verändert worden, ja, zu meinem Leidwesen, aus meinem Gesichtspunkt jetzt nicht unbedingt förderlich. Ich habe es noch sehr lange gebraucht, um mein Training wieder anziehen zu können. Ich habe 6 Wochen Zeit gehabt, um für den Kullermann dieses Jahr zu trainieren. Stand dann an der Startlinie, es lief auch super, ja, aber am Ende kam dann ein zweiter DNF jetzt in diesem Jahr dazu, der mich dann so getriggert hat, ja, also ich bin verletzungsbedingt nochmal, musste ich nochmal aussteigen mit Schwindelanfällen und mir hat ein Medic dann sehr angeraten, das Rennen zu verlassen, bevor ich eine Klippe runterfall und tödlich verunglücke. Er hatte nicht Unrecht, ich habe mich überreden lassen gegen meine Überzeugung, ich hätte es gerne weitergelaufen und naja gut, also bevor ich den Rückflug angetreten habe, stand eigentlich schon wieder fest, ich glaube, es waren 70 Kilometer, die können ja nicht das Ende gewesen sein dieses Jahr, also nächstes Jahr dann wieder. Die Anmeldung folgte kurz danach dann und ich mache jetzt 2026 Nägel mit Köpfen. Ich habe mir schwer vorgenommen, es gibt nur noch ein Rennen nächstes Jahr und dieses Rennen möchte ich gerne in der Altersklasse auf dem Podium beenden. Das bedeutet, ich möchte gerne unter 23 Stunden bleiben auf der neuen, schwierigeren Strecke und darauf wird jetzt hintrainiert. Und das ist der Plan für 26. Keine Rennen, nur den Kullermann.
Das ist meine Ansage.
Und wir werden uns wiedersehen.
Sehr schön, super. Also Jungs, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs hier vorbei. Kommen für auch die indirekte Kenntnis von Smeargold, auch der, also ich habe ein ähnliches Verhältnis zu Spechten wie jetzt zu Kiewitzen, aber ich glaube, ich werde auch bei jedem Specht an Smeargold denken.
Oh je.
Und würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir werden auf jeden Fall eure Projekte, welcher Art auch immer, begleiten. Und ich möchte nochmal, das habe ich, glaube ich, am Anfang auch gesagt, unsere beiden Treffen, die wir dieses Jahr hatten, die haben mich jedes Mal sehr, sehr erfreut. Das würde ich gern 2026 an der einen oder anderen Örtlichkeit auf diesem Planeten wiederholen. Deswegen, wir sagen jetzt nur Tschüss und sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr, in welcher Form auch immer, wieder.
Vielen Dank für die Einladung.
Volle Dank, ja.
Also. Für alle, die mehr über das Grüner Bandit FKT-Projekt, über Ingo und über Jens erfahren möchten, wir verlinken natürlich die Website in den Shownotes, also klickt da gerne drauf, beziehungsweise auf die Social Media Kanäle der beiden und folgt ihnen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Zwei herzliche Menschen und ich bin sehr froh, letztes Jahr in Schweden, wir haben noch 25, Ingo kennengelernt zu haben, darüber den Weg zu Jens gefunden zu haben und ja, ich nehme euch hier mal mit in die Arme, ganz herzlich. Vielen Dank euch.
Danke.
Danke.
So, in diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal, auch im Namen Björns, danke für euren Support dieses Jahr. Wir hatten nicht ganz so viele Folgen, aber die Folgen, die wir hatten, waren so emotional und interessant. Ich freue mich auf nächstes Jahr und auf weitere viele spannende Gäste. Und wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Jetzt raus mit euch, Run on Trails, und wir hören uns. Bis dann.
Bis denn.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.